Taschengeld. Seitdem der Vater eine feste Anstellung hatte und jeden Freitag seinen Lohn erhielt, wurde auch dieser Tag für seine 6 Kinder zu einem Feiertag. Es gab Süßigkeiten, gemischte Bonbons. Natürlich waren bei der Verteilung alle 6 um den Küchentisch versammelt. Hanna, die Älteste, wurde mit der Verteilung betraut. Es galt, die Gabe des Vaters in 6 gleiche Teile zu teilen. Dies gelang ihr auch. Sie hatte die Schule verlassen und machte ihr Pflichtjahr in einem Haushalt. Das war etwas Neues. Jedes junge Mädchen hatte die Pflicht, ein Jahr im Haushalt zu arbeiten. So wurde es von den Behörden bestimmt. Erst danach konnten sie mit einer Berufsausbildung beginnen. An einem Sonntagmorgen machte der Vater das Boot klar zum Fischen. Oskar wollte mitgenommen werden. Doch sein Vater lehnte mit der Begründung ab, dass er dazu noch zu klein wäre, denn es erfordere viel Geduld und Stillsitzen. Er kannte seinen Sohn, der gerade diese Eigenschaften noch nicht besaß. Alles Betteln half nichts. Und der Vater, der schon von der Brücke mit dem Boot abgelegt hatte, da sah der Junge seine Chance nur noch in einem Sprung, um ins Boot zu gelangen. Er erreichte aber lediglich die Bootkante und fiel rücklings ins Wasser. Oskar spürte die Faust des Vaters im Nacken. Dieser zog ihn halb aus dem Wasser, um ihn dann gleich wieder hinabzutauchen. Dies wiederholte er ein paar Mal. Zur Abkühlung, meinte er. Eine Behandlung dieser Art schreckte Oskar nicht. Zu diesem Zeitpunkt war er schon ein guter Schwimmer. Taschengeld bekam keins der Kinder. Dazu waren die Einnahmen der Verdiener zu gering. Um zu Geld zu kommen, mussten sie sich schon etwas einfallen lassen. Deshalb wurden die Schuttberge, die sich weit vor den Wohnungen befanden, regelmäßig von den Jungs aufgesucht. Papier, Flaschen und alles, was an Metallen herumlag, wurde mitgenommen und an einen Altmaterialhändler verkauft. Es wurden nur Groschen, vielleicht auch mal eine Mark beim Kauf verdient. Aber das Gefühl, dass es aus eigener Kraft geschah und das Lob der Mutter, machte sie stolz auf sich selbst. Im Frühling, wenn die Ausflügler mit der Straßenbahn oder mit dem Schiff der blauen Linie aus Kiel kommend, in Scharen entlang der Schwentine zu den verschiedenen Ausflugslokalen wanderten, nahmen die Brüder die Gelegenheit wahr und boten gegen ein geringes Entgelt Sträuße von Waldmeister dar. In aller Frühe wurde Oskar von Hans, dem Ältesten, aus dem Schlaf gerissen, um zum angrenzenden Wald zu wandern. Es galt, den Waldmeister so frisch wie möglich zu verkaufen. Der Geruch war in den ersten Stunden nach dem Pflücken am intensivsten und so ließen sich die Pflanzen besser verkaufen. Dann gab es noch eine andere Möglichkeit, gutes Geld zu verdienen. Im Herbst erntete Oskar, was der Herrgott für ihn gesät hatte. Eicheln und Bucheckern. Sie wurden gemischt und als Schweinefutter verkauft. Mit den Jahren hatten die Brüder schon einen festen Kundenstamm aufgebaut. Desgleichen half Oskar auf den umliegenden Bauernhöfen bei der Kartoffelernte. Der Tageslohn war eine Reismark. Dazu freie Mahlzeiten. Es wurde ihnen nichts geschenkt. Sie mussten dafür hart arbeiten. Von dem verdienten Geld kaufte sich Oskar manchmal Abfallkuchen. Das machte satt, schmeckte gut und war süß. Eines Tages erstand Oskar ein altes Weißbrot, um damit einen Schwan zu fangen. Diese riesigen, stolzen Vögel hatten es ihm angetan. Einen solchen wollte er fangen und seiner Mutter schenken, die bestimmt staunen würde. Vielleicht würde sie ja auch stolz auf ihn sein, denn das wünschte er sich sehr. Ein paar Mal hatte er schon den Versuch unternommen, einen Schwan aufs Land zu locken, doch nie reichte das Brot aus. An diesem Tag war er besser vorbereitet. Es konnte einfach nicht schiefgehen. Schwäne hielten sich immer in der Nähe auf, weil sie von den Menschen mit Brotresten gefüttert wurden. Und richtig, als der Junge sein Brot unter dem Arm das Ufer erreichte, kam er ganz von selbst, als hätte er auf Oskar gewartet, kam einer dieser herrlichen, großen, weißen Vögel auf ihn zugeschwommen. »Das ist genau der Richtige«, dachte der Junge und warf seine ersten Brotstücke. Am Anfang landeten die Brocken noch im Wasser. Doch dann, langsam rückwärts gehend, warf Oskar die weiteren Stücke so, dass sie auf dem Rasen liegen blieben. Schwerfällig hob sich die Beute aus dem Nass und folgte dem Jungen wie geplant. Dabei entfernte sich das ungleiche Paar Schritt für Schritt vom Wasser. Oskar wollte verhindern, dass der Schwan die Flucht ins Wasser antreten konnte. Dann kam der Augenblick des Angriffs. Plötzlich und ohne Bedenken stürzte er sich auf den riesigen Vogel, umschlang ihn mit beiden Armen und wollte ihn so vom Boden hebelnd zu seiner Mutter tragen. Der Schwan wusste nicht, wie ihm geschah, so dass er keinen Widerstand leistete. Doch als er beim Anheben den Kontakt mit der Erde verlor, da kam Leben in ihn. Fauchend und beißend setzte er sich zur Wehr. Sein Gegner ließ sich davon aber nicht abschrecken. Er hatte im Stillen schon damit gerechnet. Oskar fürchtete den Schnabel des Vogels nicht, es saßen ja keine Zähne darin, wie bei einem Hund. An eines hatte er aber nicht gedacht. An die Hauptwaffe des Gegners, die riesigen Flügel. Völlig unerwartet trafen ihn die ersten Schläge ins Gesicht. Der Schmerz, den er dabei empfand, machte ihn wütend. So nah am Ziel wollte er nicht kapitulieren, nicht vor einem Vogel. Es war ja kein Adler, den er da umarmte. Dem Vogel aber war voll zu Bewusstsein gekommen, dass es um seine Freiheit ging. Wahnsinnig vor Wut und Angst schlug er um sich und traf den Jungen immer wieder mit voller Kraft. Oskar musste loslassen. Er brauchte seine Hände, seine Arme, um sein Gesicht zu schützen. Aber dann war es schon zu spät. Sein Gesicht war so oft von den Flügeln getroffen, dass er sich langsam verfärbte. Die Lippen schwollen an, er spuckte Blut. Der Schwan suchte fliegend das Weite. Oskar aber hatte einen gewaltigen Respekt vor den Tieren bekommen. Zu Hause wollte natürlich jeder wissen, wer ihn so zugerichtet hatte, aber es konnte ihn keiner zum Sprechen bringen. Er schwieg, denn er wusste, dass ihm sowieso keiner glauben würde. Wandel. Ohne dass es den Menschen so richtig zu Bewusstsein kam, änderte sich viel in der Stadt. Überall herrschte reger Betrieb. Soldaten aus allen Teilen Deutschlands marschierten singend durch die Straßen. Die Werften waren von Menschen bevölkert, die nie gehörte Dialekte sprachen. Jetzt setzte ein anderer das vom Kriegskaiser angefangene Werk fort. In Kiel gab es wieder eine Kriegsmarine. Eine Flotte wurde gebaut, nur um den Frieden zu bewahren. Im Falle eines Angriffs musste Deutschland sich verteidigen können. Nur zur Abschreckung, so sagte man, hätte Deutschland wieder eine Wehrmacht, eine Luftwaffe, eine Flotte. Dagegen war nichts einzuwenden. Für den Frieden konnte man nie genug tun, dachten die meisten. Der Vater war einer der wenigen, der die Sache anders sah. Er erinnerte an den Vertrag von Versailles, der genau vorschrieb, was Deutschland an Waffen und Soldaten haben durfte. Warum taten die Siegermächte des Ersten Weltkriegs nichts? Sie hatten doch das Recht dazu. Sie hatten den Krieg gewonnen, waren die Sieger, hatten die Macht, darüber zu wachen, dass der Vertrag eingehalten wurde, wunderte sich der Vater. So nachdenklich sich der Vater gab, ernstlich glaubte er auch nicht an einen Zweiten Weltkrieg. Noch waren die Erinnerungen an die blutigen und grausamen Auseinandersetzungen in den Köpfen der Älteren. Doch er vergaß, dass die Führung auf die Jugend baute, auf die neue Generation, denn diese wusste nicht, welche bestialischen Grausamkeiten sich hinter dem Wort Krieg verbargen. Die Führung wollte die Jugend durch das Militär in willenlose Geschöpfe verwandeln. Dem Kaiser war das mit der Generation des Ersten Weltkriegs schon gelungen. Der Führer erwies sich in dieser Hinsicht dem Kaiser gegenüber souverän. Um sich die Loyalität der Jugend zu verschaffen, erfand man ein System nationaler und narzisstischer Symbole. Jede Waffengattung bekam ihre eigene Uniform, die verschiedenen Organisationen die ihre. Bis hinunter zu den 10-jährigen Mädchen und Jungen wurden die Deutschen uniformiert. Auch Hans und Rainer, seine Brüder, trugen eine Uniform, die Uniform der Hitlerjugend. Sie lernten, dass die Fahne heilig war, wurden erzogen, diese mit einem rituellen Respekt zu grüßen. Der Adler wurde zum Symbol. Die Gebrüder Henrik erfuhren, dass sie einem einheitlichen ethnischen Volk angehörten, dass sie reinrassig waren, dass sie Arier waren. Oskar hörte dieses Wort zum ersten Mal. Für viele Menschen war es ein schicksalhaftes Wort, denn so konnten die Leute nicht wissen, dass sie Arier waren, wurden sie nicht als Deutscher anerkannt. Auch wenn sie Staatsbürger waren und seit Generationen in Deutschland lebten. Wer diese Maßnahmen ausgeklügelt hatte und warum, das konnten die Jungen nicht wissen. Wer von den Arbeitern konnte sich Anfang der 30er Jahre eine Zeitung oder ein Radio leisten? Sie mussten die Welt so hinnehmen, wie sie sich darstellte. So war sie nun einmal. Sie kannten keine andere, konnten nicht vergleichen. Später, Ende der 30er, als jede Familie ein Radio, eine Zeitung besaß, gab es kein freies Wort mehr. Im Gegenteil, man nutzte das Radio, diese neue Erfindung, für propagandistische Zwecke. In den Schulen wurde gelehrt, was der Führung nützlich war. Oskar dachte, er konnte schon gut schreiben und lesen, als er erfahren musste, dass dies ihm nichts half. Bisher wurde in den Schulen mit deutschen Schriftzeichen geschrieben. Diese wurden nun gegen lateinische ausgetauscht. Das ganze Volk, alle deutschsprachigen Länder, mussten genau wie Oskar noch einmal von vorne beginnen. Die Kirche. Getauft waren sie alle, die Kinder der Henriks. Wozu dieses geschah, wusste keiner so recht, denn über Religion wurde in der Familie nie gesprochen. Es war die Mutter, die das veranlasst hatte. Vater glaubte an nichts mehr. Er war im Ersten Weltkrieg 1916 zur Kavallerie eingezogen worden und wurde als Munitionsfahrer an der italienischen Front in den Alpen eingesetzt. Er hatte Grausames erfahren, was seinen Weltblick prägte. Der Verrat an der Generation des Ersten Weltkriegs, die Erinnerungen an die gefallenen Kameraden, die grauenvollen Erlebnisse des gegenseitigen Abschlachtens waren es wohl, dass er sich selbst zum Schweigen verurteilte, so wie von Gott und Kaiser geredet wurde. Die Jugendjahre, die schönsten Jahre im Leben eines Menschen, wurden für ihn zur Hölle. Das nahm auch nach dem Krieg kein Ende. Durch die gigantische Inflation, die dann kam, wurden seine Ersparnisse und auch die der Mutter wertlos. Es folgten Jahre der Armut, der Arbeitslosigkeit, in denen er hilflos, machtlos zusehen musste, wie alles nur schlechter wurde. Auch zu dieser Zeit, als Hans der Ältere gerade konfirmiert werden sollte, verdiente er gerade so viel, dass die Seinen nicht zu hungern brauchten. So kam es, dass die Mutter freie Hand hatte und über das Schicksal der Kinder bestimmen konnte. Als Oskar die Kirche betrat, war diese die erste in seinem Leben. Er war sehr beeindruckt. Er entdeckte Hans, der ganz vorne auf der ersten Bank saß, und Oskar wunderte sich, warum er dort saß und wozu so eine Konfirmation gut sein würde. Sein Blick fiel auf etwas Schreckliches. An einem Kreuz hing ein Mensch, und um zu verhindern, dass er herunterfiel, hatte man Nägel durch Hände und Füße geschlagen. Warum half keiner? Warum nahm ihn keiner von diesem schrecklichen Kreuz herunter? Fragte sich der Junge. Ängstlich betrachtete er die Menschen neben sich. Die reagierten gar nicht auf diesen grausigen Anblick, der ihnen da geboten wurde, sondern schauten auf den Menschen, der vor dem, der am Kreuz hing, kniete. Nun erinnerte sich Oskar. Hans hatte oft genug von einem Pastor geredet, der die Aufgabe habe, den Religionsunterricht zu leiten und der allein mit Gott in Verbindung treten konnte. Feierlich und steif, ja beinahe rituell, verlief die Konfirmation. Das war nicht Oskars Welt. Wie in der Schule, dachte er weiter. Noch schlimmer, man wurde sogar vor der versammelten Gemeinde ausgefragt. Hätte ihn die Mutter aufklären sollen, denn es sollte eine Zeit kommen, in der Oskar vollkommen unvorbereitet mit der Religion konfrontiert werden würde. Aufklärung gab es auch in der Schule nicht. Religionsunterricht stand nicht auf dem Stundenplan.